Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge Konserviertes, unser Format, in dem wir uns mit historischen Texten beschäftigen. Diesmal das Wormser Konkordat, einmal in der kaiserlichen, einmal in der päpstlichen Urkunde. Ja, Philipp, erstmal, wo sind wir und dann, wie sind wir auf diesen Text gekommen?
Wir sind hier kaum ein paar Meter von der Stadtmauer von Worms entfernt.
Wurden wir nicht reingelassen?
Genau.
Wir sind außen, auf der äußeren Seite.
Genau, 1122 wurde das Wormser Konkordat erstellt und in Worms. Und das ist das Einzige, eigentlich, was ich von Worms so kenne, so in der, wie sagen, Popkultur. Aber in der Schule ist es das, wo ich einmal Worms kennengelernt habe, das und der Reichstag zu Worms 1521. Da haben wir auch eine Folge dazu.
Und zu dem Zeitpunkt war ordentlich was los. Trotzdem heißt mein Vorgeschmack auf den Text allerdings diesmal Kurzformalitäten.
Das sind ja auch beides zwei kurze Texte.
Ja.
Zwischen Kaiser Heinrich dem V. und Papst Calixt dem II.
Das musst du erstmal erklären. Du sagst immer so ein bisschen die Hintergründe. Ja. Was hat es damit auf sich? Also vielleicht kann man schon einführen, damit wurde der Investiturstreit gelöst,
genau.
Wenn man das so sagen kann. Erstmal, was ist der Investiturstreit und wie hat sich das entwickelt?
Ja. Der Investiturstreit ist folgendes. Es gibt ja überall Pfarreien und überall Klöster und Kirchen und überall, und die brauchen ja Bischöfe. Und diese Bischöfe werden eigentlich vom Papst eingesetzt. Aber der Kaiser denkt sich, ich brauche da einen Verbündeten in diesem Areal, in diesem Gebiet. Und was Besseres, wenn ich einen Bischof zum Beispiel, der keine Kinder haben kann, und wenn der stirbt, wenn ich dem zum Beispiel dieses Lehen übertrage, dieses Land übertrage, wenn der stirbt, dann geht es ja an mich zurück, weil er darf ja keine Kinder haben. Und demnach war das sehr praktikabel. Und diese Bischöfe waren dann auch dem Kaiser.
Also, dass der Kaiser die Bischöfe einsetzt.
Genau, der Kaiser setzt die Bischöfe ein, darf entscheiden, wer das ist und so weiter. Aber
was zu dem damaligen Zeitpunkt im Übrigen nicht unüblich war, weil der Einflussbereich des Papstes da noch nicht so gefestigt war, wie er heute ist.
Ja, genau. Es gibt ja verschiedene Bischöfe in dieser Zeit, die sehr wichtig waren. Und da hat eben dieser Emporkommen des Machtanspruchs des römischen Bischofs.
Als Nachfolger Petrus.
Genau. Hat da eben seinen Machtanspruch festigen wollen. Und deswegen wollte er sich das nicht gefallen lassen, dass der deutsche Kaiser die ganzen Bischöfe einsetzt, hat er weniger Macht praktisch.
Dann gab es da einige Jahre ziemlich heftigen Streit, da werden wir gleich im Text auch noch einige Sachen
hinzufügen,
verstehen, die da anscheinend ein bisschen schief gelaufen sind. Jetzt gab es den Gang von Canossa, das ist vielleicht auch ein Stichwort so.
Ja.
Das spielt auch im Investiturstreit eine wichtige Rolle. Was jetzt damit genau auf sich?
Genau, also Kaiser Heinrich II., Vierte, Mist, der hat diesen Investiturstreit praktisch auf die Höhe getrieben. Im Endeffekt war es dann so, dass der Kaiser Heinrich IV. Hat den Papst exkommuniziert, woraufhin, nicht exkommuniziert, abgesetzt, genau. Der Kaiser hat den Papst abgesetzt, woraufhin der Papst den Kaiser exkommuniziert hat. Und das ist richtig scheiße für einen mittelalterlichen Kaiser, weil, wenn er exkommuniziert ist, darf ihm keiner mehr helfen. Und zu herrschen, braucht man eben Vasallen, die eben das machen, was man sagt. Und das dürfte man nicht. Deswegen hat er ein Jahr Zeit, hat er alles ein bisschen länger gedauert damals, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Und der Papst damals hat sich auf Canossa aufgehalten, deswegen ist Kaiser Heinrich IV. Dorthin gegangen und hat
im Buße gewandt
im Buße gewandt
über die Alpen,
fast wie Hannibal, nur gar nicht. Hat dauert 3 Tage lang an den Toren der Burg geklopft und gesagt, bitte hier Vergebung und so, und dann hat der Papst es auch gewährt, und demnach war das ein bisschen auf unbestimmte Zeit gelöst. Und wann es wirklich gelöst wurde, ist hier, das Wormser Konkordat.
Und das war jetzt aber mit Heinrich dem V.
Genau, praktisch dem Nachfolger von Heinrich dem IV.
So, was hat es da so ganz grob auf sich? Also, man muss ja jetzt irgendwie einen Vertrag abschließen. Also wir haben jetzt hier schon, okay, es muss irgendwie eine Lösung her. der Höhepunkt ist schon überschritten, es geht nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt genau die Sachen abstecken, wer was darf.
Ja.
Und das wurde hier gemacht. Und um das abzuschließen, mussten zwei Urkunden abgegeben werden.
Einmal ausgetauscht werden.
Ausgetauscht werden, genau. Einmal vom Kaiser eine an den Papst und eine vom Papst eine an den Kaiser. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass die Originalurkunde, das Originalpapier, nur noch in der kaiserlichen Ausfertigung vorhanden ist, also in den Archiven vom Vatikan, gut verschlossen, in den Geheimarchiven. Die kaiserliche, also die päpstliche Ausfertigung ist allerdings irgendwie verschwunden.
Genau, also das, was der Kaiser Heinrich dann bekommen hat, ist verschwunden, hat es nur noch in Abschriften
genau,
erhalten.
Genau, es ist nur noch Abschriften. Das Original wurde im Übrigen ausgestellt am 22. September 1122.
Genau.
Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt so eine grobe Einführung gemacht.
Ja.
Jeder weiß so grob, worum es geht. Dann können wir jetzt zum Hauptgericht übergehen und ich sage guten Appetit.
Guten Appetit.
Die erste Urkunde ist das Heinrichianum. Wie es jetzt so klingt, ist es die kaiserliche Urkunde. Also sehr originell der Name vom Kaiser, also Heinrich V.
Ja gut, die päpstliche Urkunde heißt dann Calixtinum.
Ja, also könnte also sagen, passt. Es passt aber auch in der Hinsicht sehr gut, weil die ganze Urkunde sehr persönlich ist.
Und hier geht es dann gleich los. Es wird erstmal gesagt, wer das ausstellt. Und das ist nämlich ich, Heinrich. Es ist irgendwie witzig, dass er auch nicht Fünfter sagt, sondern einfach nur der Vorname. Ich finde es generell witzig.
Nochmal sehr persönlich.
Ja. Ich finde es auch irgendwie witzig, dass Kaiser und Königin nur Vornamen haben. Also sie haben eigentlich auch einen Nachnamen, aber das ist jetzt was anderes. Und er sagt ja gleich auch den Herrschaftsanspruch, nämlich von Gottes Gnaden erhabener römischer Kaiser. Das ist auch interessant. Die deutschen Kaiser haben immer gesagt, ja, wir sind hier ein römischer Kaiser, also haben auch noch Macht über Italien, über Rom.
Und der dann, Papst oder und der Papst, Rom haben aber gesagt,
das ist der deutsche Kaiser. Ja. Deswegen ist das auch ein bisschen so ein Machtanspruch. Und er sagt dann, warum er überhaupt dieses Konkordat macht, nämlich aus Liebe zu Gott, zur Kirche und zum dem Gegenübersitzenden, ich weiß nicht, ob der wirklich da war, aber Papst Calixt, auch kein...
Ja, auch spannend, zum Heil meiner Seele.
Ja, das ist... Ja, stimmt, zum Heil meiner Seele. Das ist so, warum? Weil das dann, wenn er es nicht machen würde, wäre irgendwie wieder in die Hölle kommen, oder wie?
Wenn man jetzt diese ganzen Formalitäten aber mal ein bisschen rauslässt, dann bleibt eigentlich noch übrig, Heinrich überlässt Calixt, also dem Papst, jegliche Investitur mit Ring und Stab.
Genau.
Und das heißt dann weiter.
Und dann geht es hier, das hast du gesagt, dass, nämlich in allen Kirchen auch, also praktisch eine komplette Rückzug fast schon, oder? Nicht, wie ich jetzt nicht sagen, Trennung von Kirche und Staat, das wäre ein bisschen viel, aber schon vollkommen, nicht irgendwie, ich habe noch ein bisschen das dabei oder so.
Ja, wird dann schon, ne?
Ja, genau.
Eine andere Sache ist aber, er erlaubt freie Wahlen und kanonische Wahlen.
Kanonisch bedeutet, dass sie vom Kirchenrecht aus richtig sind, also nach dem Kirchenrecht durchgeführt werden.
Er gibt die Reliquien von Petrus, die in den Wirren verloren gegangen sind, zurück.
Was bedeutet das, die Reliquien von Petrus? Hat er die irgendwie oder weißt du was dazu?
Anscheinend. Also ich kann kurz erklären, was eine Reliquie ist. Das ist vielleicht auch nicht völlig klar. Das sind die oft vermeintlichen Überreste von irgendwelchen Heiligen.
Ja, ja.
Also oftmals ist dann irgendwie, weiß nicht, der kleine Finger.
Es gibt auch irgendwie...
oder die Knochen, die sterblichen Überreste von... vom Heiligen.
Aber man muss auch häufig sagen, zum Beispiel, wenn man die ganzen Nägel, die mit denen Jesus ans Kreuz genagelt wurde, gibt es ja nur vier oder so.
Vermeintliche.
Nee, aber das Interessante ist, dass wenn man den echten Nagel wirklich hat, zum Beispiel, und der ist nur in der Anwesenheit ein anderer Nagel, dann ist der auch von der Bedeutung her auch heilig. Genauso heilig so eine Art. Das war damals, das ist nur ein Symbol praktisch, dieser Nagel. Okay. Wenn der praktisch so wurde, der dupliziert. Deswegen gibt es Millionen von Nägeln von Jesu Christus. War auch ein Andenken praktisch bei einer Pilgerfahrt zum Beispiel. Aber zurück zum Text.
Ja. Es sollen auch alle weitergehenden verlorenen Besitzungen zurückgegeben werden. Also ich gehe jetzt davon aus, dass damit sowohl Land als auch bestimmte Gegenstände verloren gehen. Aber spannend, dass hier erstmal die Reliquien von Petrus genannt werden, dass sie so wichtig sind. Also waren sie ja auch für den Machtanspruch vom Papst, den hatten wir ja gerade, der sollte hier gefestigt werden.
Und auch soweit ich sie besitze, steht auch drin. Also erstens das, wenn ich sie habe, dann gebe ich sie auf jeden Fall zurück. Und wenn ich sie nicht habe, dann werde ich alles in meiner Macht tun, sie zurückzubekommen. Das ist aber auch echt heftig. Stell dir vor, jemand überfällt so die Kirche und nimmt es ein, dann muss es erst wieder zurückerobern. Das ist auch eine ganz schöne so eine Verantwortung. Oder
die eine Verpflichtung. Da
auch, Verpflichtung, genau. Ja. Das ist das, was ich gesucht habe.
Weiter im Text. Er bietet dem Papst Frieden an, oder er gibt ihm Frieden und bietet der Kirche auch in Zukunft seine Hilfe an.
Ja, das ist auch ganz typisch, dieser Bund zwischen dem deutschen Kaiser und dem Papst. Hm. Und er wird hier wieder bekräftigt. Also Kaiser Karl...
Oder wieder erstellt. Oder?
Ja, bekräftigt, würde ich sagen. Okay. Und der Erste, der so wirklich diesen Bund durchgeführt hat, war ja Karl der Große, der dann vom Papst zum Kaiser gekrönt wurde. Das ist der erste Kaiser auch des Deutschen Reiches.
Weiter im Text. Es wird erwähnt, dass die, also damit haben wir jetzt zu den inhaltlichen Teilen abgeschlossen, jetzt wird erwähnt, dass die Fürsten vom Deutschen Reich, Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation.
Ich glaube da noch nicht Deutsche Nation, aber egal.
Die römischen Fürsten.
Ja, genau.
dem zugestimmt haben. Und da werden dann auch die Namen der einzelnen Fürsten aufgezählt. Wir hatten ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon rauskam oder ob das jetzt noch kommt, aber im Edikt die Unterscheidung zwischen Kurfürsten und normalen Fürsten, die hier jetzt so nicht geführt wird.
Nee, aber das ist auch jetzt nicht wirklich interessant, wer das jetzt alles unterschrieben hat. Das haben auf jeden Fall die wichtigen Leute unterschrieben.
Aber ich finde es spannend, dass diese Unterteilung hier nicht getan wird.
Ja.
Unter anderem aber auch wurde dieses Dokument vom Erzbischof von Köln, der auch Erzkanzler war, beglaubigt.
Ja.
Das ist wichtig.
Ja. Und damit ist der erste Teil, dass Heinrichianum, meine Güte, ich war schlecht in Latein, beendet und jetzt kommen wir zum Calixtinum.
Was würdest du zusammenfassend dazu sagen?
Ich weiß, also, warum hat sich eigentlich Kaiser Heinrich darauf eingelassen? Er hat nichts gewonnen durch diese Urkunde. Also er darf dabei sein und ich glaube, es ist auch so, dass er praktisch, er muss es auch, ich glaube, ich weiß nicht, hat er ein Vetorecht? Ich glaube nicht, aber er darf auf jeden Fall, so ein bisschen Mitsprache hat er schon ein bisschen, aber keine vertraglich richtig zugesicherte. Wenn ein Papst es wirklich will, dann macht er es auch. Also irgendwie, ich weiß nicht, warum er das
macht. Also ich fand da klar, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit mit dem Zurückgeben und so, aber es kam mir auch so ein bisschen vor mit Kindergarten, mit dem, ich habe das weggenommen, da gebe ich das jetzt zurück. Es klingt aber irgendwie fair.
Ja, schon.
Also man weiß nicht genau, was da alles passiert ist, aber
ich find's auch
wenn cool, das so viele Leute unterschrieben haben, dann scheint es ein fairer Deal, zumindest ein angemessener Deal.
Ein wichtiger Deal auch. Wichtiger Deal. Es ist ja auch so, dass die Machtverhältnisse da recht gleich waren zwischen den beiden. Aber dann weiter zur
päpstlichen Urkunde. Wollen wir die jetzt auch gleich behandeln und zur päpstlichen Urkunde, dem Calixtinum.
Da wird auf jeden Fall gesagt, dass wer das wieder ist. Das ist wieder Bischof Calixt.
Ich, Bischof Calixt.
Und ganz wichtig, Knecht der Knechte Gottes. Also der übelste Knecht von allen.
Da beginnt so eine... Ich finde, es klang dann... Also ich weiß schon, das war damals so üblich so zu schreiben und sowas. Aber ich finde, es klingt ein bisschen... Hat was von Heuchelei. Auch wenn das jetzt mit dem Leben so ein bisschen blöd klingt. Aber jetzt... Also Knecht zu Knecht Gottes, das hat einen theologischen Bezug und sowas und das will ich da jetzt gar nicht anzweifeln oder sowas, aber das ist jetzt so eine sehr hochgestellte Person, die sich jetzt hier als Knecht bezeichnet, vor Gott wahrscheinlich ja, so sehe ich ein theologisch, aber es klingt ein bisschen albern.
Ja, voll. Und dann sagt er gleich, welche verleihe dir und auch du, ich weiß nicht, ob das damals auch eine krasse Unterteilung zwischen sie und du ist, aber auf jeden Fall waren die per du.
Es ist auch eine Übersetzung.
Und es ist auch ein geliebter Sohn. Also mit dem Sohn spreche ich auch.
Das stimmt. Vielleicht ist es auch so, dass man, wenn der Pastor redet, immer du sagt, aber es ist eine Übersetzung. Das muss man auch sagen.
Übersetzung aus was?
Oder?
Aus Latein? Das weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Auf jeden Fall, dass die Wahlen der Bischöfe und Äbte des deutschen Königreichs sowie dem Reich zugehören, in deiner Gegenwart stattfinden. Also das ist schon, also im Mittelalter ist viel passiert mit wirklich Dasein. Also klar mit Verträgen und so weiter, aber wenn man da ist, dann hat man auch schon Macht. Und dass man dann da sein darf, ist dann schon Zugeständnis ein bisschen.
Ja. Das Ganze allerdings ohne Gewalt. So, er darf zwar dabei sein, aber auch wenn dann Streit ausbricht.
Und keine Simonie. Weißt du, was Simonie ist? Nee. Das ist der Verkauf von Kirchenämtern.
Okay.
Und das ist natürlich nicht gut. Spannend,
dass es da ein Wort für gibt.
Wenn man es so häufig
also hat. Eben auch wenn dann Streit ausbricht, darf der Kaiser nur unter Zustimmung der Mitbischöfe und da auch nur unter Zustimmung der Abtei dann irgendwie mithelfen, diesen Streit zu schlichten. Aber er darf nicht irgendwie eigenständig irgendwas machen.
Ja. Aber er ist dann auch Richter, oder?
Nee, er ist mit Zustimmung Richter. Aber okay, okay. Er hat eigentlich keine Gewalt. Er darf dort nicht eingreifen. Wofür er aber da ist, er verleiht den Titel durch Zepter und
Regalien.
Genau.
Ja. Und dann sagt er auch wieder hier mit ausgenommen bleibt alles, was anerkanntermaßen der römischen Kirche rechtlich gehört. Ist auch wieder dieses, ich gebe das zurück, was ich gestohlen habe, so eine Art. Ja. Und am Ende wird auch die Treue und Loyalität dem Kaiser gegenüber, ja,
das
wieder bestätigt.
Hier kommt jetzt das erste Mal rum, dass auch der Kaiser so ein bisschen Gewinn von dem ganzen Titel hat. Also da steht auch, die Bischöfe müssen dann, weil er denen den Titel verliehen hat, müssen dem dafür einen gewissen Dienst leisten. Sie schulden ihm was dafür, steht so drin.
Und mit den Worten, die auf deiner Seite stehen und standen zur Zeit dieses Streites, wird dieser Text beendet und das
bedeutet. Kann also sagen, er gibt Heinrich Frieden.
Genau. Den wahren Frieden tatsächlich steht hier.
Was aber auch noch, das haben wir gerade übersprungen, also steht aber ganz kurz noch vorher drin, so, überlies mal schnell. Wenn der Kaiser in Zukunft was bittet, dann geht der Papst diesem Gesuch nach.
Ja.
Also auch wieder hier, es ist ein zweiseitiger Deal. Ja. Und ich fand es spannend, dass das ja im Prinzip ein Personenvertrag ist. Also da stehen ja diese beiden, das gilt im Prinzip ja für mich so nur zwischen diesen beiden Personen. Was
oder passiert, den Institutionen, würde ich eher sagen.
Das war die Frage. Was passiert, wenn diese beiden Personen jetzt sterben? Gilt das dann für die Ämter einfach weiter?
Ja, ja. Aber das ist, ich finde es auch interessant, wenn du kaiserliche Urkunde hernimmst, dann siehst du, was das bekommt der Papst. Da steht drin, was der Kaiser ihm leisten muss.
Ja.
Und der Papst bekommt das, was die päpstliche Urkunde ist das, was
enthält
das, was der Papst leisten muss. Mhm. Das ist praktisch so wie ein Schuldschein gegenüber ausstellen.
Ja. Ja.
Dass du sagst, ja, hier, ich habe ein Papier, das sagt, dass du das machen musst. Und deswegen wird es auch ausgetauscht. Deswegen steht nicht das dran. Aber interessant, dass nicht das drin steht, was der Kaiser machen muss in der kaiserlichen Urkunde.
Hm.
Nee, andersrum. Dass der Papst, das bekommt ja der Papst.
Ja.
Dass der Papst machen muss in der kaiserlichen Urkunde. Weil eigentlich müsste es ja doppelt drinstehen. Das ist auch irgendwie interessant.
Ja, da gibt es noch viele Fragen, die offen sind. Und ein paar haben wir ja auch an einen Geschichtsstudenten.
Genau.
den wir getroffen haben hier in Worms.
Auf dem Spektakulum.
Auf einem Mittelalterfestival hier. Den wir zum Wormser Konkordat ein paar Fragen gestellt haben.
Ja.
Haben ein kleines Interview geführt. Und ich glaube, das können wir an dieser Stelle eigentlich ganz gut reinschneiden.
Zum Beispiel. Aber also, es ist so, es gibt ja zwei Teile vom Wormser Konkordat. Einmal die päpstliche Seite und einmal die kaiserliche Seite.
Ja.
Und die päpstliche Seite ist ja noch im Original erhalten im Vatikan, aber die kaiserliche Seite nicht. Da gibt es nur Abschriften davon.
Ja.
Also gibt es einen Grund, warum die kirchliche Urkunde erhalten geblieben ist und die kaiserliche nicht? Also die deutsche praktisch?
Das ist sehr speziell, glaube ich.
Ja, weil das interessiert mich schon.
Nun, erst einmal sind die Kirchen natürlich notorisch dafür, dass sie alles in zigfacher Ausfertigung aufheben und anfertigen. Gerade nach dem Papsttums Innozenz II., wo ja wirklich jeder Brief dokumentiert ist. Aber das war ja 100 bis 200 Jahre danach. Man muss einfach sagen, dass Geschichte in der Hinsicht schwer zu deuten ist. Mhm. Man könnte jetzt natürlich versuchen, da eine große Agenda hinter aufzuziehen, dass der Vatikan versucht hätte, diese andere Fassung zu zerstören, um
ja,
Gott weiß zu
Ansprüche. Wahrscheinlich?
Nicht wirklich. Wahrscheinlicher ist einfach Glück, muss man ganz ehrlich
wirklich?
Sagen. Natürlich.
Okay. Also
man hat, auf der einen Seite hat man natürlich mit dem Vatikan so ziemlich eines der ungebrochensten Archive, die es in Europa gibt.
Gedacht. So. Und wenn du eben hier die römisch-deutschen Kaiser hast, dann hast du, ja, der eine wohnt da, der andere wohnt da, vor allem im Mittelalter, was ja eher ein Reise- oder Wanderpapst, Kaiser, der kein zentrales Archiv hatten. Und deswegen
ja, nicht nur das. Es gab ja durchaus große Archive in den Pfalzgrafschaften und so weiter, aber es geht um die rund 800 Jahre, die danach passiert sind. So, man muss sich ja alleine mal Worms anschauen. Worms wurde in den letzten 500 Jahren zweimal dem Erdboden gleichgemacht.
Wirklich, wann?
Also ich komme nicht von hier, also das enttäuscht mich jetzt.
Ich komme auch nicht von hier.
Ja, trotzdem, Mensch. Das war einmal 1698, als die Franzosen hier alles eingeebnet haben und 98. im Pfälzischen Erbfolgekrieg, als der Sonnenkönig Ludwig XIV. Hier einmarschiert ist und Worms, Heidelberg und die ganze wunderschöne Pfalz den Erdboden gleich gemacht hat.
Ja,
übrigens,
der warum der Kronensaal nicht mehr steht.
Oder? Ja, deswegen steht hier in der Gegend so einiges nichts mehr.
Das ist 1800 irgendwie zerstört worden. Nee, das ist was anderes. Egal.
nicht zuletzt, kurze Exkursion. Diese Zerstörungswut der Franzosen ist dem Pfälzern so sehr im Gedächtnis geblieben, dass der Name des befehlshabenden Generals Molard bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, also rund 200 Jahre danach, als ein gängiger Hundename in dieser Gegend hier verbreitet war.
Witzig.
Aber ja, und dann eben das zweite Mal 1945.
Ach so, okay, ja, da habe ich jetzt nicht.
Ja, gut, das ist jetzt.
Das ist okay, ja. So. Aber warum wurde es eigentlich im Zweiten Weltkrieg zerstört?
Zugegebenermaßen, das habe ich mich nämlich auch gefragt.
Ah, okay.
Weil ich komme eben aus Hannover und da ist es eben klar. Auch Mannheim wurde ja großflächig eingeebnet wegen eben Industrieanlagen. Worms, das ist jetzt mein zweiter Aufenthalt hier, hat für mich zumindest nicht den. Macht auf mich zumindest nicht den großen Eindruck einer Industriestadt, aber wer weiß.
Schatzfeuer.
So. Ich weiß es ja nicht. Wer weiß. Ja. Vielleicht sah die Welt damals anders aus.
Ja,
es geht auf jeden Fall darum, dass in dieser Zeit.
Von Frankreich oder wie?
Von
der französischen. Ja. Oder worüber man redet.
Einfach seit der Verfassung dieser Urkunde. Mhm. So. Und diese beiden Zerstörungen wirklich großflächig der ganzen Region sind hier nur exemplarisch. So, es brennt mal eine Pfarrei ab, es brennt mal ein Kloster ab. So, und man darf ja nicht vergessen, es war ja eine Zeit, in der diese Dokumente weitaus weniger verbreitet waren. Wir hatten ja noch keinen Buchdruck. So, ne, die wurden abgefasst, die wurden dann vielleicht irgendwo eingelagert, wurden vielleicht vergessen, vielleicht auch nicht. Ne? Beim Papst ist es ja so, wenn er daraus Machtansprüche ableiten kann, dann besteht da natürlich
ja,
durchaus ein Interesse, das auch immer wieder neu zu vervielfältigen und im Gedächtnis zu halten. So, wenn jetzt aber von kaiserlicher Seite nur mal hypothetisch die Relevanz abgenommen hat, so,
warum überhaupt noch
behalten? Warum vervielfältigen? So, warum vervielfältigen? Und wenn es nur so wenige Exemplare gibt, so, man darf nicht vergessen, entweder brennt etwas nieder, es verrottet, es geht unter, sonst wie, weiß der Teufel. So. Und es ist einfach weg. So. Dafür braucht es keine zentralisierte Anstrengung oder so. Das ist einfach Geschichte. Das Problem, mit dem sich ein Historiker herumschlagen muss, je weiter in die Vergangenheit zurückschaut. Ja? Und natürlich könnte man jetzt natürlich sagen, dass diese beiden Fassungen ganz große, unterschiedliche Inhalte gehabt hätten. Was ich persönlich bezweifeln würde, weil nun spätestens bei der Verfassung im unmittelbaren Zeithorizont wussten ja beide Parteien vom Inhalt des jeweils anderen. Ja. Ja, das heißt, man könnte dann natürlich sagen, gut, bei späteren Vervielfältigungen wurden dann meinetwegen Änderungen vorgenommen, das kennt man auch.
Von was zum Beispiel?
Sagt dir die konstantinische Schenkung etwas?
Ja, aber ich dachte, das wäre einfach nur komplett erfunden.
Ja, exakt.
Okay, gut. Exakt.
Und, aber darum geht es eben, dass Skriptoren, die jetzt meinetwegen 100, 200, 300 Jahre später daran sitzen und meinetwegen, warum auch immer, diese Frage wieder an Tagesaktualität gewinnt, natürlich durchaus ein Interesse haben können, ein vergleichsweise unbekanntes Dokument zu ihren Gunsten anzupassen. So. Kann passieren. So. Hat nicht immer Erfolg und so weiter, aber... es geht einfach darum, einfach
Geschichte
problematisch
ist nicht unbedingt ehrlich. Also Leute, die Geschichte machen,
Geschichte sind nicht ist schon ehrlich. Die Leute, die sie damals verfassen,
genau,
ist problematisch eben teilweise. So, aber Sofern da nicht zeitnah eine entsprechende Kopie auftaucht, und selbst da ist dann natürlich die Frage, wann die gegebenenfalls angefertigt wurde, müssen wir uns wahrscheinlich auf die päpstliche Fassung verlassen.
Und auf die, ich meine, die kaiserliche gibt es ja auch noch, nur halt in Abschriften, nicht mehr das
Original. Natürlich. Ja, natürlich. So, und bei den Abschriften ist es dann natürlich auch eine Datierungsfrage. Ja? Also, wie weit wurde sie danach verfasst? 10 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre? So. Ja. Aber ansonsten, grundsätzlich spricht nichts gegen eine Abschrift, aber sobald man das hat, muss man vorsichtig.
Okay, jetzt sind wir wieder hier zurück, vor der Stadtmauer, im Park. Und können eigentlich zur Rechnung übergehen. Also soweit haben wir jetzt eigentlich aufgegessen. Und können wir in der Rechnung jetzt sagen, was wir aus dem Text gelernt haben, beziehungsweise was der uns gebracht hat. Da fange ich jetzt einfach mal an.
Ja.
Und ich fand es spannend, dass man solche großen, komplizierten Angelegenheiten, die sich da über Generationen hinwegziehen,
ja,
so, solche Streits, auch in so ein paar wenigen Sätzen mit so einer ganz simplen Lösung.
Ja gut, simpel weiß ich jetzt nicht. Das wurde nur simpel gemacht, weil es wirklich eine simple Lösung ist. Hm. Aber wenn die sagen, wenn sich der Kaiser noch mehr quergestellt hätte und wirklich nicht davon abgelassen hätte und es wirklich darauf angekommen lassen hätte, dann wäre das ein komplizierterer Vertrag.
Aber so ist es nicht passiert. Was ich meine ist, wir haben einen komplizierten Sachverhalt und man sieht, es geht. Es gibt auch für große weltliche Fragen einfach. Das habe ich da so ein bisschen mitgenommen jetzt. Und ich fand es auch spannend. Das ist zwar jetzt ein schriftlich festgehaltenes Ding, aber ist das wirklich eine Garantie? Also wenn jetzt ein neuer Kaiser an die Macht kommt, meinetwegen sein Sohn oder sowas, er muss sich ja nicht dran halten. Natürlich, so, er sollte sich dran halten und alles deutlich dafür.
Ist es nicht auch ein Vertrag?
Es ist auch gewissermaßen ein Vertrag, ja, aber eine richtige Garantie ist es nicht. Das ist mir einfach immer dann irgendwie auch noch gekommen. Was hast du gelernt? Was?
Ich finde es ein bisschen so in die Richtung, dass damit das einfach gelöst worden ist. Also, dass das jetzt das Einzige, was passiert ist, irgendwie das ist ein bisschen, das ist ein bisschen das, was auch du gesagt hast, so braucht man wirklich nicht mehr als das hier.
Ja.
So, was passiert danach, hat man da nicht irgendwie, was ist danach auch passiert? das wird irgendwie gar nicht erzählt, ist auch eigentlich alles ziemlich vage, als wüssten die, was damit gemeint ist alle, weil heute die Verträge und Gesetze werden ja so ausgelegt, dass man wirklich nicht, kein Spielraum sozusagen hat.
Also, da gab es doch bestimmt Kleingedrucktes hier.
Nee, aber da weiß man schon recht genau, was man will, klar. Heutige Gesetze gibt es natürlich genügend Spielraum, so ist nicht, aber da kommt es mir irgendwie so, da wird irgendwie gar nicht, kein richtiger Sachverhalt, schon ein paar, aber nicht so ausführlich erzählt, das fand ich interessant. Ja.
Gut, dann sage ich mal, das war Spargel auf dem Balkon, bis zum nächsten Mal. Für die Naschsüchtigen unter euch, wer will, kann noch für einen kleinen Nachtisch zwischen Tür und Angel dranbleiben, wo wir uns gegenseitig eine, ja dann hoffentlich eine ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage stellen. Okay. Hast du eine Abschlussfrage?
Okay, ich versuch's. Was hättest du denn vielleicht noch, was denkst du, was hätte man noch so rein sneaken können und das ist der andere gemerkt? Ja, was hättest du noch rein sneaken können ins Kleingedruckte?
Also, ich hätte noch so einen kleinen Titel
obwohl, das hat doch ein Calixtinum, oder?
Nee, für den Papst. Nicht für den Papst, für den Kaiser.
Ah, okay,
so. Gottes Lieblingssohn oder sowas. oder irgendwie so eine schöne Formulierung irgendwie, vor Gott sind alle gleich, aber ich bin gleicher. Also irgendwie sowas hätte schon noch ein bisschen Spaß gemacht, glaube ich. Bei dir?
Vielleicht so, ja, mit dem Unterschrift des Vertrages haben sie
ihre Seele verkauft.
Das ist auch nicht schlecht.
Kaufen Sie ein Auto?
Ja, also Sie kriegen jetzt jede Woche eine Waschmaschine.
Ja, auf Ratenzahlung. Genau. Sie bekommen Petrus-Reliquien zurück, aber...
nur als Abschrift, nur als 3D-Modell.
Ja, genau. Okay, meine Frage ist, ich glaube, da haben wir vorhin auch schon im Interview drüber geredet, es ist jetzt ein bisschen in einen nicht ernsthaften Kontext gezogen, von der päpstlichen Urkunde existieren die nur noch Abschriften.
Ja.
Was ist mit der passiert?
Willst du mal zu mir heimkommen? Da ist die, unterm Bett liegt die da.
Oh. Achso.
Nee, was ist mit der passiert? Ich meine, die ernste Antwort haben wir, glaube ich, schon rausgefunden in dem Interview.
Ja.
Aber die unehrliche Antwort ist wahrscheinlich, die hatten damals kein Klopapier.
Heinrich der Sechste dann so. Ah, was haben wir denn da?
Nee, was denkst du, was ist deine Theorie?
Ja, also ich denke, es gab nie ein Original.
Ah.
Und der Papst hat den König richtig, also den Kaiser richtig heftig beschissen. Was ja auch mit deiner Theorie wieder irgendwie zusammenpasst. Also.
Beschissen, meinst du?
Ja. Gut, ich glaube, besser wird's nicht.
Besser wird's.
Damit sage ich noch einen kolossal leckeren Wussi von Konrad.
Und von Philipp. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.